Liebe Brüder und Schwestern, Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier. Ach, wie lange, ach, lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Diese Frage, wie lange, die soll uns jetzt auch in der Predigt beschäftigen. Wie lange noch? Das Gebet eines Angefochtenen. Psalm 13 können wir jetzt schon aufschlagen. Ich möchte aber erst noch eine kleine Begebenheit berichten aus der vergangenen Woche, in der ich diesen Psalm vorbereitet habe zur Predigt. Und an einem der Abende klingelte es bei uns zu Hause an der Haustür und es stand ein Glaubensbruder vor mir, der vor einigen Monaten einen Schlaganfall erlitten hatte. Seither ist die rechte Körperseite stark eingeschränkt. Er kann seinen Arm kaum bewegen. Er kann nur mühsam laufen. Er ist auf Hilfe angewiesen. Seine berufliche Tätigkeit kann er nicht ausüben. Das geht nun schon viele Monate so. Und jetzt steht er da vor der Tür, er kommt rein und wir sitzen im Wohnzimmer zusammen und die Tränen rollen. Und er fragt diese Frage, wo ist denn Gott und warum segnet er denn nicht? Warum hilft er mir nicht? Warum geht das nicht vorüber? Warum gibt es keine Heilung? Gott, warum segnest du nicht? Und wir sprachen darüber und man ist dann ja als Seelsorger auch an seinen Grenzen und kann keine vorgefertigten Antworten liefern. Aber wir haben dann zusammen, weil er mir nun so im Herzen war, diesen Psalm hier aufgeschlagen, Psalm 13, und wir haben den zusammen gelesen und gebetet und sind zusammen vor unseren Herrn getreten, weil wir wussten, das ist die einzige Adresse, wo wir jetzt noch hin können mit diesen Fragen und mit dieser Not. Wir können die Antworten nicht geben, aber Gott kann die Antworten geben. Und dieser Psalm nimmt das so wunderbar auf, so wie wir das eben auch schon gesungen haben. Wir lesen Psalm 13, ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tod entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden, und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Amen. Ist das nicht ein wunderbarer Psalm? Wie hier auf kurzen, gedrängten Raum von dieser Frage, wie lange noch, es dann hinübergeht zu diesem Loblied auf den gnädigen Gott, der so gerne hilft. Drei Punkte zu diesem Psalm. Erstens, vier bange Fragen. Zweitens, die Bitte um Erhörung. Und drittens, das Loblied zum Herrn. Mit vier bangen Fragen fängt es ja an. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Fragen, die David Gott stellt. Wie lange denn noch? David hat ja den Eindruck, dass Gott ihn ganz vergessen hat, dass er ihn noch nicht mal sieht. Und bei manchen Psalmen ist es ja klar, dass David einen ganz bestimmten Hintergrund vor Augen hat und gerade erlebt. Und hier bei diesem Psalm wissen wir das nicht so genau. Es wird uns nicht gesagt. Aber man kann sich einige Situationen im Leben Davids vorstellen, wo es ihm genau so gegangen sein muss. Dass er sich so ganz vergessen und von Gott nicht gesehen gefühlt hat. Auf der Flucht vor Saul. Von einer Felsenhöhle in die andere. Von einer Schlucht in die andere. Von einer Wüste in die andere. Von einer Not in die andere. Ein ganzes Heer, eine ganze Truppe von Kämpfern auf seinen Fersen. Durch die Wüste, durch die Kälte, durch die Nacht, immer auf der Flucht. Dabei ist er schon zum König gesalbt. Dabei hat er schon die Zusagen Gottes, dass er der König sein wird in Israel. Und dann das. Flucht, Vertreibung, Elend und ein Ausgestoßener seines Volkes. Alle sind gegen ihn, außer die paar hundert Mann, die er um sich geschart hat. Auch ein zweifelhaftes Volk, was er da so um sich geschart hat. Das waren seine Verbündeten, die einzigen. Oder auch die Flucht vor Absalom, als sein eigener Sohn sich gegen ihn erhebt und ihn vom Thron stößt, aus der Hauptstadt vertreibt und er muss über den Jordan wieder auf der Flucht, wieder Not, Vertreibung und Schmach und Schande, die über ihn gebracht wird. Und auch da die Frage, wie kann das sein? Gott, hast du mich vergessen? Siehst du denn meine Situation nicht? Und das sind jetzt nur zwei Situationen aus dem Leben Davids. Und wir können noch manch andere finden, wo er diesen Eindruck gewonnen haben muss. Hier wird eins schnell klar und das können wir gleich herunterbrechen auf das Leben als Jesus-Nachfolger. Wenn du mit Gott unterwegs bist, heißt das noch lange nicht, dass du immer auf der Sonnenseite des Lebens stehst, dass es so eine Art Happy-Clappy-Christentum gibt, wo du nur betest und dann ist alles in Ordnung und es fällt dir alles in den Schoß und es geht immer locker und flockig dahin, bis der Herr wiederkommt. Das kann man gleich vergessen. Das wird hier ganz klar gesagt. So sieht Christus Nachfolge nicht aus, sondern es geht auch durchs Elend und es geht auch durch Not und durch Tod und durchs Kreuz. Das ist der Weg der Christus Nachfolge. Die Frage, die David hier hat, ist ja also auch unsere Frage. Ist unsere Frage und muss unsere Frage sein. Wir beten zu Gott, dass Gott uns das Leiden nimmt, die Krankheit besiegt. Aber sie bleibt. Ich erinnere mich noch gut an ein Gebet mit einer Glaubensschwester im Rollstuhl. Und sie bat mich das, was sie schon viele andere, auch Pastoren und Prediger gebeten hatte, bete doch mit mir zum Herrn, dass diese Lähmung überwunden, besiegt wird und ich wieder gehen kann. Es steht doch in der Bibel, Jesus hat's doch getan. Bete doch mit mir. Und wir haben zusammen gebetet. Und Gott hat das Gebet nicht so erhört. Und es blieb das wie lange noch. Das ist nicht leicht, dann wieder die Tür zu schließen und sich zu verabschieden und sagen zu müssen, sie wird weiterhin am Rollstuhl gefesselt sein. Keine einfachen Antworten. Weder für David noch für die anderen Gottesmänner und Gottesfrauen der Bibel, noch für uns. Ich bete, dass der Krieg aufhört. Nicht nur der in der Ukraine, sondern auch an anderen Orten in der Welt. Kriege, die jetzt gar keine Rolle mehr spielen in der Zeitung. Jetzt gibt es nur den einen Krieg, scheint es. Aber Gott erhört das Gebet nicht so, wie ich mir das wünsche und vorstelle. Ich bete schon seit mehreren Jahren jetzt, dass die Leute, die diese ganzen Lockdowns und die Genspritzen und eine Plandemie hervorgerufen haben, dass die vor Gericht kommen und dass hier Aufklärung geschieht und dass es alles ans Licht kommt. Ich bete zu Gott, dass er das tut. Er hat mein Gebet bis heute so nicht erhört, wie ich es mir wünsche. So hier und da sehe ich kleine Gebetserhörungen. Ja, und dann danke ich. Und ich sage, Herr, es darf wirklich mehr werden. Und ich bin ungeduldig. Ich bete seit Jahren für bestimmte Menschen, dass sie zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Und muss doch erleben, dass sie nicht zum Glauben kommen, dass sie weiterhin ihren Weg ohne Gott gehen. Und es fällt mir als Last auf die Seele. Und ich frage mich, Herr, wie lange noch? Sie gehen verloren. Sie gehen auf ewig verloren. Herr, du musst doch eingreifen. Wie lange noch? Und dann kann man tatsächlich einstimmen in diese Verse und genau das beten, was auch David an anderer Stelle oder was in den Psalmen an anderer Stelle gebetet wird. Psalm 42, Vers 10. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Wir haben manchmal diesen Eindruck, Gott hört nicht, Gott sieht nicht. Gott greift nicht ein. Er zieht sich zurück. Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Ist die nächste Frage, die David stellt. Oder in der Elberfelder Übersetzung, bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? In diesem Jahr heißt die Jahreslosung ja, du bist ein Gott, der mich sieht. So hat es Hagar erlebt, dass Gott ein Gott ist, der dich sieht und der in deine Not hineinsieht und der in dein Leben hineinsieht und in das Leben hinein handelt. Aber es wird hier bei David auch zum Ausdruck gebracht, man kann es als Christ auch ganz anders erleben, so dass du eben den Eindruck hast, Gott sieht mich nicht. Und das gehört mit zur Jesus-Nachfolge dazu, dass man durch solche Zeiten hindurch muss. Mir hat einmal eine Glaubensschwester gesagt, ich war so am Ende. Ich war so in Wut und in Trauer und in Verzweiflung, dass ich die Bibel genommen habe und sie in Wut an die Wand geschleudert habe. Ich empfehle das nicht zum Nachmachen. Aber erhebe dich nicht über den, der dir das erzählt. Denn was ist mit der Person passiert, dass sie dazu sich gedrängt fühlte oder meinte, das machen zu müssen, weil sie einfach keine Antworten mehr hatte und den Eindruck hatte, Gott hat sie ganz vergessen. Wir können diesen Geschwistern dann nur zur Seite stehen als Mitbeter und Mitträger und sie begleiten durch dieses tiefe Tal hindurch, durch das ein David musste, durch das du vielleicht schon gegangen bist, und genau weißt, wovon David hier redet, oder durch das du noch gehen musst, oder durch das wir noch gehen müssen, gemeinsam. Aber es kann uns ganz genauso gehen. Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Oder die dritte Frage: Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Oder wieder die Elberfelder Übersetzung: Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Kennen wir das? Dass die Gedanken kreisen, 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 die Sorgen kreisen und kreisen und du kriegst sie nicht selbst in den Griff. Oder dass Angst über dich kommt, eine Dunkelheit auf dich kommt, der du nichts entgegensetzen kannst. Kennen wir das? Eine tiefe Bedrückung. Mir ist auch das in den letzten Jahren passiert, in dieser Zeit, wo diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen, Entschuldigung, dass ich das Thema nochmal anspreche, aber es war bei mir so, dass ich die Ausgrenzung so gespürt habe und diesen Druck und eine gesellschaftliche Zuspitzung, auch eine geistliche Zuspitzung, dass ich so in die Not getrieben wurde oder so in Dunkelheiten getrieben wurde, dass ich morgens nicht mehr aufstehen wollte. Ich lag im Bett und wollte am liebsten mir die Decke über den Kopf ziehen und mich an die Seite drehen und wieder einschlafen und aufwachen und sagen, es war nur ein böser Traum. Und also nicht, dass das die ganze Zeit so war, aber das gab solche Phasen, gerade in den Wintermonaten, wo so etwas über mich kam. Und dann hat man auf einmal Sorgen im Herzen und dann dreht sich das und dreht und du kommst in Ängste hinein und sagst, eigentlich kennst du doch die Antworten, hör auf, dich so hineinzudrehen in solche Sorgen und Nöte und Ängste. Und dann sehe ich hier, David ging das genauso. In seiner Situation, ganz andere Umstände, aber er hat es auch erlebt, wie er auf einmal in so einen Strudel hineingerissen wird, aus dem er aus eigener Kraft nicht mehr rauskam. Kennst du das? Wie lange? Wie lange noch wird die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niedergehalten? Wie lange noch wird die Wahrheit durch Lüge bekämpft? Wie lange noch, bis endlich Frieden auf Erden ist? Wie lange noch morden sich die Völker auf den Schlachtfeldern dahin? Wie lange noch? Meine finanzielle Not. Wie lange noch, bis keiner mehr auf Erden verhungert? Wie lange noch muss ich leiden unter meiner Krankheit? Wie lange noch stecke ich in dieser Einsamkeit? Wie lange noch unterdrücken die Mächtigen und Gewaltigen die Völker? Wie lange noch werden Christen für ihren Glauben verfolgt, gefoltert und gemordet? Wie lange noch? Die vierte Frage: Wie lange noch soll sich mein Feind über mich erheben? David musste die Erfahrung machen, dass Gott es zulässt, dass der Feind sich über David erheben durfte. Dass der Feind scheinbar die Übermacht hatte, dass eben zum Beispiel Saul derjenige ist, der die vielen Soldaten auf seiner Seite hatte, der die Waffen hatte, der das Feld beherrschte. Und David schien zu verlieren. Er stand auf der Verliererseite. Ich habe das Bild von Olaf Latzel in der Zeitung gesehen und ich sah seinen ernsten Gesichtsausdruck. Und man konnte die Last in seinem Herzen förmlich spüren. Hören, sehen. Und was haben wir alle gebetet, dass dieser Freispruch nun endlich bestätigt wird, den das Landgericht ja schon gesprochen hatte und dass nun das OLG auch wirklich sagt, bestätigt. Jetzt ist diese Hetze gegen diesen Pastor endlich zu Ende. Wir haben gebetet Und wie viele haben Gebete, Gebetsgottesdienste in Martini, in Bremen und im ganzen Land, wahrscheinlich weltweit, wurde für ihn gebetet. Und dann das Urteil, dass der Freispruch aufgehoben wird. Und in unserer Tageszeitung, meine Frau hat mir den Zeitungsartikel an den Platz gelegt, da stand dann, und als die Aufhebung des Freispruches verkündigt wurde, da brandete draußen vor dem Gerichtssaal Jubel auf, unter dem Motto, ja, wir dürfen ihn weiter jagen. Und in der Zeitung stand dann, die Landesarbeitsgemeinschaft Queer der Grünen hat die Entscheidung des OLG begrüßt. Es ist ein gutes Zeichen und stimmt uns hoffnungsvoll, dass das Gericht der Revision der Staatsanwaltschaft stattgegeben hat. Ein Freispruch Latzels hätte Hass und Hetze gegen queere Menschen im Namen der Religion legitimiert und so dazu beigetragen, ein gesellschaftliches Klima zu verstärken, in dem sich eben nicht alle Menschen sicher und frei bewegen können. Das darf nicht sein, erklärte der Verband, die Menschenwürde und der Schutz vor Diskriminierung dürfen nicht unter dem Deckmantel der Religions- und Meinungsfreiheit mit Füßen getreten werden. Wie lange noch? Wie lange noch darf sich der Feind erheben über mich, ist Davids Frage, und das kann man jetzt hier auch fragen. Ja, warum, Gott, hast du denn das nicht erhört, unsere Gebete? Wir haben noch so viele unseren Chor zusammengetan und haben alle gebetet, dass der Olaf jetzt freigesprochen wird. Und der Herr hat nicht erhört. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, dann ist Gott nicht der Gott, wie ich mir das so vorstelle oder wie Gott handeln müsste. Gott müsste sich doch beweisen, dass er Gott ist. Aber wir sehen hier in seinem Wort, dass er eben nicht so ist. Er ist kein Wunschautomat, dem wir einfach das sagen können und dann kommt es so, sondern er arbeitet auf wunderbare Weise durch diese Niederlagen hindurch. Das Kreuz ist doch eine einzige Niederlage, menschlich gesprochen. Und dort erringt er den größten Sieg. Und ich habe mich Ende des Jahres mit den untergegangenen Kirchen der Kirchengeschichte beschäftigt. Und das war ein hochinteressantes Thema, also in Asien, in Kleinasien, in Nordafrika, in die nubische Kirche in Afrika. Kirchen, die es nicht mehr gibt oder von denen nur noch mini kleine Restbestände da sind. Das ist alles im Sturm des Islam, der islamischen Eroberung in Jahrhunderten untergegangen. Überwunden worden, geradezu ausgelöscht worden. Hier könnten riesige Gebiete heute komplett christlich sein. Gott hat das anders geführt. Der Feind hat sich erhoben und er hat in gewisser Weise den Sieg behalten. Das ist niederschmetternd, menschlich gesprochen. Und da kann man nur einstimmen, diese Frage, wie lange noch, Herr? Wie lange lässt du das zu? Und wir brauchen gar nicht glauben, dass wir hier in der westlichen Welt damit rechnen müssen, dass die Kirche weiter florieren wird und das immer so weitergehen wird. Nein, die kann auch überwunden werden und besiegt werden. Also überwunden meine ich nicht im vollen Sinne, sondern dass sie einfach niedergemacht wird. Und dass dann nur noch Restbestände da sind, so wie wir es in Nordafrika heute sehen. Oder in anderen Ländern der islamischen Welt, die komplett christianisiert waren. Die ganze heutige Türkei, Istanbul, früher Konstantinopel. Man könnte so viel darüber sagen. Die Kirchengeschichte ist voll von solchen Beispielen. Und dann lesen wir die Offenbarung, Kapitel 13, und sehen genau, dass das für die Zukunft angekündigt ist. Da heißt es nämlich von den beiden Tieren, die aus dem Meer und aus der Erde steigen und die dann gegen die Gemeinde Jesu kämpfen. Und es wurde ihm gegeben, dem Tier, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache, und jede Nation, ein globales Weltimperium, in dem die Gemeinde Jesu niedergemacht wird. Und zwar auf globalem Maßstab. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, das Tier. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. So sieht's in der Endzeit aus, dass die Gemeinde Jesu bekämpft wird, bis aufs Blut, mit Schwert und Folter und Gefängnis und Tod. Und wie viele werden dann diesen Psalm beten? Herr, wie lange willst du uns so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor uns? Wie lange sollen wir Sorgen in unserer Seele und uns Ängsten in unseren Herzen? Wie lange soll sich unser Feind über uns erheben? Ja, der Feind erhebt sich über die Kinder Gottes. Aber das Schöne ist ja, dass da der Psalm jetzt nicht aufhört, sondern das war ja nur der erste Punkt, das waren ja nur die vier bangen Fragen. Jetzt geht's ja weiter. Was sagt der David jetzt? Jetzt kommen wir nämlich in den zweiten Teil, die Bitte um Erhörung. Schaue doch und erhöre mich, Herr mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Und das ist ja das Interessante bei diesem Wie lange noch. In dem Wie lange noch, da steckt doch schon ein Keim der Hoffnung mit drin, oder? Ist doch so. Wie lange noch heißt doch, das ist eine begrenzte Zeit. Und der Beter weiß das ganz genau, dass es hier um eine Zeit geht. Und es ist nur noch eine Frage, wie lange. Es ist nicht die Frage, ob Gott am Ende eine Wende herbeiführen wird, sondern es ist nur die Frage, wie lange es noch dauert, bis sich diese Wende vollzieht. Darum geht's. Und das hat David voll und ganz im Herzen verinnerlicht. Und ihr Lieben, das ist auch das, was wir im Herzen ganz und gar verinnerlichen wollen. Dass die Wende ja schon vollzogen ist, weil Christus von den Toten auferstanden ist. Und wir nur noch beten brauchen. Herr, wie lange noch? Der Keim der Hoffnung ist schon da. Und noch ein weiteres. Mit diesem wie lange noch ist ja sogleich ein Adressat verbunden. Wie lange noch, Herr, Jahwe, Gott Israels. Da spricht ja einer mit seiner Frage nach dem, mit seiner bangen Frage des wie lange noch, direkt zum Herrn und sagt, Herr, ich weiß, du bist die Adresse. Bei dir muss ich mit dieser Frage hin. Und genauso macht das ja Jesus am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da geht Jesus durch dieses tiefe Tal hindurch, wo Gott sein Angesicht von seinem geliebten Sohn abwendet, weil er die Sündenlast der Welt auf seinen Schultern hat und Gott, der Vater, sein Antlitz vom Sohn abwendet, der Sohn den Eindruck haben muss, er ist ganz vergessen, er wird nicht gesehen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber er ist immer noch im Gespräch mit seinem Vater am Kreuz. So wie David hier mit seiner bangen Frage, wie lange noch, zum Herrn spricht. Oder auch Jeremia. Jeremia 15, Vers 18. Warum währt doch mein Leiden so lange und ist meine Wunde so schlimm, dass sie nicht heilen will? Du bist mir geworden wie ein trügerischer Born, der nicht verlässlich Wasser gibt. Du! Bist mir geworden wie ein trügerischer Born. Er ist im Gespräch mit seinem Herrn. Ja, er versteht Gott nicht. Und er leidet unter seiner Situation. Aber er ist im Gespräch mit seinem Herrn. Oder Habakuk. Herr, wie lange soll ich schreien? Und du willst nicht hören. Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Herr, Herr, er spricht zum Herrn. Ist das nicht herrlich? Und wenn wir durch die Not hindurchgehen und wenn wir in der Krankheit sind und wenn wir im Elend sind und wenn uns die Sorgen quälen, dann ruf zu deinem Herrn. Wie lange noch? David weiß, dieser Herr vergisst mich nicht. Und er kann sich stützen auf die Zusagen des Wortes Gottes. Und wir können uns stützen auf die Zusagen Gottes. Und wenn wir durch die Not hindurchgehen, dann dürfen wir wissen, Jesaja 49, Vers 15. Wo Gott sagt, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Gott vergisst dich nicht. Gott vergisst dich nicht. Das ist aber meine Zusage. Und das weiß David, das weißt du als Beter, dass Gott dich nicht vergisst, auch wenn du den Eindruck hast, dass er dich vergessen hat. Er vergisst dich nicht. Und ein nächstes, der Herr sieht dich. Natürlich, auch wenn du den Eindruck hast, er sieht dich nicht, er hat sein Antlitz verborgen, er schaut dich nicht an, er antwortet nicht auf deine Not, aber er sieht dich. Psalm 11, Vers 4. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist im Himmel, seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Natürlich sieht er dich. Natürlich sieht er dich. Er schaut tief in dein Herz hinein, er weiß genau, wie es da aussieht. Er kennt dein Leben, er kennt dich durch und durch, er kennt dich in deinen Nöten und da, wo du deine Tränen weinst und die Tränen dein Gesicht runterlaufen und keiner sieht das, aber der Herr sieht das. Nein, er wendet sein Gesicht nicht ab von dir. Du hast nur den Eindruck, dass er sein Gesicht abwendet, aber er sieht dich. Das darfst du sicher wissen. Und er sorgt auch für dich. Ja, wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Dann schaust du in sein Wort und da hast du Psalm 55, Vers 23. Wirf deine Sorgen und Ängste auf den Herrn. Der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Da steht es doch und es stimmt. Es ist nur eine Frage, wie lange noch wird es dauern, bis ich es wieder verstehe, dass er ja für mich sorgt. Und der Herr besiegt auch den Feind. Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Und David betet, erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden. Und das dürfen wir nun wirklich als Jesus-Nachfolger mit aller Sicherheit und Gewissheit wissen, dass der Feind am Ende besiegt wird. Ja, er ist schon besiegt. Es ist nur noch ein Zucken, was wir jetzt in der Weltgeschichte noch sehen. Es ist ein Zucken Satans und aller seiner Dämonen. Aber gerichtet und besiegt ist er schon auf Golgatha. Denn 1. Korinther 15, 20, folgende: Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, nämlich Adam, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten, nämlich Christus. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung. Als Erstling Christus. Danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Alles, selbst den Tod. Und das wird in der Auferstehung Christi besiegelt. Und deshalb häng dich an Jesus, der alle Feinde unter seine Füße getreten hat. Und wenn du auf der Siegerseite der Weltgeschichte stehen willst, sei bei Jesus. Selbst wenn es hier durch Not, Elend und Kreuz geht, wirst du am Ende auf der Seite des Siegers stehen, weil Jesus jetzt schon der Sieger ist. Und deshalb können wir hier mit David wirklich beten: Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe. Wir werden nicht im Tode entschlafen. Ja, wir werden einmal sterben, aber er wird uns wieder auferwecken. Und dann werden unsere Augen strahlen, so wie das hier erbeten wird. Mach, dass meine Augen strahlen, dass sie leuchten. Ja, sie werden leuchten, weil wir Christus sehen werden in der Auferstehung. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die Gerechten werden leuchten wie des Himmels Glanz. Hier haben wir wieder dieses Leuchten. Und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Wenn du bei Jesus bist, wirst du das erleben. Du wirst leuchten. Du wirst leuchten. Ein drittes, das Loblied zum Herrn. Aus der bangen Frage über die Bitte um Erhörung jetzt zum Loblied. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Ich aber traue darauf. Hier setzt einer sein ganzes Vertrauen in den lebendigen Gott. Und hier wird sozusagen auch die Frage des wie lange noch überbrückt mit einer Sache, mit einer Herzenshaltung, mit dem Vertrauen, Glaube oder wie es die Bibel sagt an anderer Stelle, das Harren auf Gott. Also die Frage, die bange Frage ist, wie lange noch, wie lange noch, wie lange noch, wie lange noch. Und die Zeit, bis Gott eingreift, wird überbrückt mit dem Harren, mit dem Vertrauen, mit dem Warten, mit dem Glauben auf den gnädigen Gott. Psalm 130: Ich harre des Herrn, meine Seele harret. Ich warte. Und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Wie lange noch? Wie lange noch? Die Zeit, die wir harren müssen, die wir vertrauen müssen, der wir glauben müssen. Wir leben ja im Glauben und nicht im Schauen. Das ist nur eine kleine Zeit. Das sagt die Schrift ganz deutlich. Es ist eine kleine Zeit. Wir lesen noch einmal das, was wir eingangs als Lesung gehabt hatten aus dem Neuen Testament, den 1. Petrusbrief, Kapitel 1 und hier nochmal ab Vers 6, wo Petrus sagt: Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf das euer Glaube bewährt, also geprüft und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Wie lange noch? Eine kleine Zeit. Es ist nur eine kleine Zeit. Und das darf ich dir hier vom Wort Gottes auch in dein persönliches Leben hinein zusagen. Was immer dein Leiden ist, was immer deine Anfechtung ist, was immer deine Not ist und deine Sorgen. Es ist eine kleine Zeit. Wir haben nur diese Perspektive nicht. Menschlich gesprochen scheint es uns so lang. Aber Gott sagt, lass dich hier korrigieren. Lass hier dein Zeitgefühl korrigieren. Es ist eine kleine Zeit. Und was du dann empfängst, wenn du durchhältst, ist eine unaussprechliche Freude, eine Herrlichkeit, wie sie sich kein Mensch ausdenken kann, so herrlich. Und der Herr wird uns auf diesem Weg durchtragen. So heißt es nämlich am Ende desselben Briefes, 1. Petrus 5, in dem Kapitel, der Gott aller Gnade, aber der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Hier und jetzt erlebt man, dass Gott einen durchträgt, aufrichtet, stärkt, gründet. Aber er sagt nicht, dass das Leiden einfach vorbei ist. Es ist eine kleine Zeit, die wir durch müssen. Und in dieser Zeit trägt er uns durch, wie sein Volk, das er durch die Wüste getragen und geführt hat. Und dann lobt David und singt: Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Das heißt, David weiß, dass er einen Gott hat und freut sich an dem Herrn, weil er einen Gott hat, der so gerne hilft. Und ich will diesem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Was für ein Wechsel in diesen kurzen Versen. Herr, wie lange noch, dass du mich nicht siehst? Wie lange noch vergisst du mich? Wie lange noch muss ich erleben, dass meine Feinde sich erheben? Und hier, ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Und hier steht an der Stelle, wo von der Hilfe die Rede ist, da steht Jeshua Techa. Also hebräisch Jeshua Techa, deine Hilfe. Und Jeshua ist der Jesusname. Die Hilfe kommt dir zu in Jesus Christus, deinem Herrn. Und wenn du in Not und Elend bist, dann fliehe dich zu Jesus, denn da findest du die Hilfe Gottes. Und dann darfst du mit Johann Frank anstimmen, wie wir es eben getan haben: Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Sonne sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. Vier bange Fragen, die Bitte um Erhörung, das Loblied zum Herrn. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Amen. Amen. Ich spreche noch ein Gebet. O Herr Jesus Christus, du Sieger von Golgatha, du hast alle Mächte der Finsternis, den Teufel und den Tod besiegt am Kreuz und am Ostermorgen. Du bist auferstanden von den Toten und lebst in Ewigkeit und wir mit dir. Herr Jesus, du weißt aber auch, es geht in dieser Zeit auch durch Elend, Krankheit, Not und Tod. Und du weißt, wie es uns manchmal dunkel auf die Seele fällt und wie wir ganz gelähmt sind von Sorgen und Ängsten und Nöten und gar nicht mehr ein- und auswissen. Herr, du weißt auch jetzt einen jeden hier in dieser Versammlung. Du hast uns hier zusammengerufen und du weißt, was ein jeder mitgebracht hat. Auch die eigenen persönlichen Nöte und Dunkelheiten, aus denen wir uns nicht selber rausholen können. Komm du hinein. Du bist unsere Hilfe. Wir bekennen das, dass du allein uns aus diesem Sumpfloch herausziehen kannst und unsere Füße auf festen Grund stellen kannst und uns wieder ein Loblied in den Mund legen kannst. Du allein kannst das, Jeshua Techa, deine Hilfe. Jesus ist die Hilfe. Und deshalb, Herr Jesus, segne du einen jeden von uns hier und erfülle uns mit deiner Liebe, mit deiner Hoffnung, mit deinem Geist, mit deiner Auferstehungskraft, dass wir fröhlich auseinandergehen können und zuversichtlich in das, was auf uns zukommen wird. Amen. Amen.